ARD. Das Wissen. Mitte des 19. Jahrhunderts startete der Fußballsport in England seinen Siegeszug um die Welt. Schon lange beherrscht Fußball bei Profis und Breitensportlern auch in Deutschland das Sportgeschehen. Der DFB ist mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern der größte Sportverband. Geschwindigkeit, Athletik, Strategie und Professionalität haben sich über die Zeit zwar deutlich verändert, das Spiel ist im Groben aber immer noch dasselbe. Ausbleibende Erfolge der Nationalelf, Nachwuchssorgen und allgemein schwindendes Interesse hierzulande führen zu Entwicklungen, die das Spiel deutlich verändern und eventuell auch verbessern. 3 dieser Entwicklungen wollen wir in dieser Folge von Das Wissen vorstellen. Mit einem neuen Jugendkonzept will der DFB Kinder und Jugendliche mehr an den Ball bringen.
Ich glaube, das ist angemessen auf jeden Fall für die Kinder.
Eine sogenannte Borla League möchte den Fußball für ein internetaffines, unterhaltungsfreudiges Publikum interessant machen.
Es ist viel dynamischer, kleinere Felder, schnell, es ist aufregend, es ist pure Emotion.
Und beim Walking Football sollen auch Leute wieder kicken können, die aus Altersgründen oder wegen körperlicher Probleme beim regulären Fußball ausgestiegen sind.
Ja, ich habe 15 Kilo abgenommen und bin wieder so fit wie vor 20 Jahren.
Erfindet sich der Fußball neu? Frische Konzepte für ein altes Spiel von Eduard Hoffmann.
Training der F2-Jugend bei Renania Richterich, einem Fußballverein im Aachener Norden. 16-, 7- und 8-Jährige üben Dribbeln, Passen und Schießen. Dann wird gespielt. Jeweils 4 gegen 4 auf 2 kleinen Kunstrasenfeldern mit je 4 Minitoren, 2 pro Mannschaft und ohne Torwart. So empfiehlt es der Deutsche Fußballbund DFB in seinem neuen Nachwuchskonzept. Beschlossen wurde es 2022, ab der Saison 2024-25 soll es verpflichtend eingeführt werden.
Das Neue ist eben, dass die Spielformen mit den Kindern mitwachsen.
Der Kölner Kinderfußballfachmann Thomas Stark erklärt, worum es in dem Konzept im Kern geht.
Das heißt, je älter die Kinder werden, desto größer werden die Felder, desto größer wird die Anzahl der Spieler auf dem Feld und idealerweise wachsen auch die Tore mit, wobei das natürlich am schwersten zu realisieren ist, weil wir natürlich nicht so viele verschiedene Tore haben. Man beginnt ganz klein, bei den allerkleinsten, den Bambini, mit einem 2 gegen 2 auf die Mini-Tore und steigert das dann nach und nach, je älter die Kinder werden, spielt dann 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 und das dann bis zum Ende des Kinderfußballs.
Thomas Stark gibt für den DFB Trainingslehren heraus und ist als Referent für den Fußballverband Mittelrhein unterwegs. Er sieht in dem Konzept 2 maßgebliche Vorteile.
Der erste ist einfach gerichtet auf die Entwicklung der Kinder. Wenn Kinder in kleineren Spielformen spielen, haben sie viel mehr von dem Fußballspiel. Sie haben mehr Aktionen, sie dribbeln häufiger, sie schießen häufiger, sie spielen viel mehr erfolgreiche Pässe, sie haben viel mehr Erfolgserlebnisse. Am Ende von einem solchen Turnier hat eigentlich fast jedes Kind mindestens ein Tor geschossen, war an einem Tor beteiligt. Und der zweite ist, dass man einfach gar keine Kinder mehr zu Hause lassen muss. Man kann halt alle mitnehmen. Jeder kann am Wochenende spielen und der Grundsatz lautet eben, kein Kind bleibt zu Hause. Alle sind dabei und können an diesem Erlebnis Fußball teilhaben. Das sind die beiden größten Vorteile dieser Reform.
Der jüngste Fußballnachwuchs soll weniger leistungsorientiert ausgebildet und trainiert werden. Der Spaß am Spiel soll mehr im Vordergrund stehen bei den 4- bis 10-Jährigen in der G-, F- und E-Jugend. Ergebnisse und Tabellen spielen nur noch eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Erlebnis vor Ergebnis heißt ein Motto des neuen Konzepts. Gewinnen und Verlieren gibt es aber auch weiterhin, sagt Thomas Stark, der auch als Trainer reichlich Erfahrung gesammelt hat.
Ich habe ja mit meinen Mannschaften eben auch lange in diesem 7 gegen 7 Einzelspiel gespielt. Da von dem Ergebnis am Wochenende hängt dann tatsächlich für manche Familien ab, ob das jetzt ein schönes Wochenende ist oder nicht. Alle konzentrieren sich auf dieses eine Spiel und dieses eine Ergebnis. Und jetzt ist es so, dass wir ein ganzes Turnier spielen. Es gibt dann halt 6 bis 7 Spiele, also 6 bis 7 Ergebnisse. Und dann wird ja 6 bis 7 Mal gewonnen oder verloren. Das heißt, die Kinder lernen noch viel mehr mit Sieg und Niederlage umzugehen. Und diese Leidenschaft für den Fußball und dieser Wille zu gewinnen, der ändert sich ja nicht.
Der Max hat jetzt die Aufgabe, anzudribbeln. Weißt du, was das ist?
Ja.
Zeig mal.
Mega.
Bis zur Markierung, bis zur Linie anzudribbeln.
Bei einigen Clubs gehört das Trainings- und Spielkonzept schon länger zum Vereinsalltag. Denn so neu sind die Spielformen gar nicht. Bereits in den 1980er Jahren hatte Horst Wein das Spielen 3 gegen 3 auf einem Kleinfeld auch für den Fußball propagiert. Wein kam vom Hockey. Er war Nationaltrainer und hatte die kleinen Trainingsformen fürs Hockey entwickelt. Nach seiner Hockeylaufbahn wurde Wein ein international gefragter Ausbilder für Fußballtrainer. Das gängige 7 gegen 7 Spiel für die jungen Jahrgänge im Fußball bezeichnete er einmal als Terrorismus für die Kinder. Seinen nahezu revolutionären Ansatz im Kinderfußball nannte Wein Faninho. Fun, das englische Wort für Spaß, und Niño, spanisch für Kind. Während etwa in Weins Wahlheimat Spanien Faninho großen Anklang fand, zeigte der DFB anfangs wenig Interesse. Das hat sich inzwischen geändert. 2022 startete der Deutsche Fußballbund offiziell eine Erprobungsphase für das neue Kinderfußballkonzept, zunächst jedoch noch auf freiwilliger Basis. Gleichzeitig aber beschloss der DFB-Bundesjugendausschuss, dass ab der Saison 2024/25 alle Vereine die neuen Trainings- und Spielformen verbindlich übernehmen müssen. Daraufhin hagelte es heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Wie etwa beim Dortmunder BVB-Geschäftsführer und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, genannt Aki Watzke.
Unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar. Wenn du als 6-, 8- oder 9-Jähriger nie das Gefühl hast, was es ist zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen. Wenn wir Angst haben, dass ein 8-Jähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5-0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.
Hannes Wolf, als DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung verantwortlich für die Kinderfußballreform, verteidigte das neue Konzept. Auch in einem DFB-Video von einem Kinderturnier zeigte sich Wolf begeistert von den großartigen Spielformen.
Wir haben jetzt G&F-Jugend gesehen, 3 gegen 3 und jetzt auch 3 gegen 3 plus Torwart. Man hört die ganze Zeit den Jubel, es fallen Tore, es gibt Zweikämpfe, es gibt Dribblings. Also all das, was den Fußball ausmacht, ist hier. Und wir wissen das, dass das tolle Formate sind für die Kids. Aber es ist immer wieder schön, es auch zu sehen und zu erleben.
Der Aachener Verein Rhenania Richterich praktiziert das Kleinfeldtraining seit Anfang 2023. Kinder- und Jugendtrainer Jörg Wahlbeck begrüßt, dass von der neuen Spielform insbesondere die Schwächeren profitierten.
Weil die beim 7 gegen 7 manchmal gar nicht wirklich Ball haben, sondern einfach die guten Spieler, die dann halt überpassen und ignorieren.
Allerdings weist der erfahrene Coach darauf hin, dass es auch bei den kleineren Teams darauf ankomme, gleich starke Kinder miteinander spielen zu lassen.
Wenn man jetzt die Spieler so mischt, dass man zum Beispiel 2 gute und einen schlechten hat, dann bekommen der Schlechtere auch natürlich weniger Bälle. Deswegen muss man gucken, dass man die Teams möglichst homogen zusammenstellt.
Auch wenn es an manchen Details Kritik gibt, grundsätzlich halten die Jugendtrainer des SV Rhenania Richterich das neue Konzept für sinnvoll. Auch Jacqueline Schmidt, die Bambinis, die jüngsten unter 6-Jährigen, trainiert.
Also ich war am Anfang total dagegen tatsächlich, weil ich kenne das auch mein Leben lang, Fußball so halt, wie man den so kennt, 7 gegen 7 und so weiter. Und jetzt spielen wir das ja jetzt schon ein ganzes Jahr. Und tatsächlich finde ich es doch ganz gut für die Kinder. Also man sieht dann schon, dass die einzelnen Kinder mehr Spielaktion haben und sich auch dann selber individuell viel besser weiterentwickeln können.
Das erleben Eltern und Großeltern ähnlich. Der 60-jährige Günther Rohner staunt, was sein Enkel schon alles kann.
Wenn ich den mit 5 Jahren sehe, wie er spielt, da war mein Sohn damals mit 5 Jahren Neandertaler, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also die lernen jetzt durch diese Technik doch Haken zu schlagen und so weiter und auszuweichen. Das ist doch schon eine ganz andere Situation.
Die DFB-Reform, so erklärt Kinderfußballexperte Thomas Stark, soll nicht nur im Kinderbereich zu mehr Spielspaß und mehr Kreativität am Ball führen, sondern sich perspektivisch auch im Erwachsenenfußball auszahlen, wo Kreativspieler nicht mehr so häufig zu finden sind.
Uns fehlen halt die Spieler, die eben später in der Lage sind, Abwehrketten auszuspielen und auch zu überwinden. Dem wird dadurch entgegengewirkt, dass man natürlich hierdurch eine viel bessere technische Ausbildung erreicht, mehr gedribbelt, mehr gepasst wird. Das heißt, die Kinder erleben sehr, sehr viele Spielsituationen, für die sie selbstständig Lösungen finden müssen. Das zweite ist, dass immer mehr Kinder und vor allem Jugendliche mit dem Fußballsport aufhören, gerade in den Vereinen. Wenn es auf die weiterführenden Schulen geht, das heißt Ende der E-Jugend, verlieren wir einen Großteil der Spieler. Kinder, die sich dann nicht mehr im Fußballverein aufgehoben fühlen, weil dann schon große Spielformen beginnen, bei denen sie oftmals weit eigentlich ein Erlebnisfußball haben.
April 2024. In der Düsseldorfer Multifunktionshalle Dome verfolgen gut 12.000 Zuschauer ein ganz besonderes Fußballerlebnis. Den ersten Finalspieltag einer neuen Hallenliga im deutschen Fußball, der Baller League. Ein Fan ist sogar aus dem hohen Norden gekommen, aus Wilhelmshaven, um den Sieger der neuen Liga mitzuerleben.
Ich bin Fußballer durch und durch und verfolge auch die Bundesliga. Es ist einfach hier auf Augenhöhe, auf Tempo einfach und es macht einfach Spaß, das anzuschauen, was ganz anderes ist, als der normale Fußball ist. Also einfach der Mix und ich habe das sehr viel auf Twitch verfolgt, dass einfach Promis hier unterwegs sind. Ja, ich finde das sehr spannend. Die Mischung macht die Entertainer dabei, dann ja, und ich mag Hummels ganz gerne auch und das ist einfach geil, was sie aufgebaut haben.
Die Ex-Nationalspieler Mats Hummels und Lukas Podolski sind die Gründerväter der Baller League. Vorbild ist die spanische Kings League. Die deutsche Version der Kings League zählt 12 Teams. Sie treffen sich seit Januar 2024 jeden Montag zum Spieltag in der Kölner Motor World, wo 500 ausgeloste Zuschauer die Spiele verfolgen. Gespielt wird 6 gegen 6, zweimal 15 Minuten. Die einzelnen Mannschaften bestehen hauptsächlich aus Amateurspielern, die alle vor Saisonbeginn gecastet wurden, etwa aus der Bayern- oder Mittelrheinliga. Das führte im Liga-Alltag zu viel Unmut und Kritik. Einige Amateurvereine sind mit der Kirmesliga, wie sie die Baller League nennen, gar nicht einverstanden. Sie vermissen die Fokussierung ihrer Spieler auf den Verein. Der Fünftligist FV Bonn-Endenich stellte gleich 5 Spieler vor die Wahl. Entweder Mittelrheinliga oder Baller League. Die Halbamateure entschieden sich alle für die Baller League und 250 Euro pro Spieltag. Die Amateure werden auch von ehemaligen Bundesliga-Profis unterstützt. Moritz Leitner zum Beispiel, ehemaliger U21-Nationalspieler, schießt jetzt nicht mehr für Borussia Dortmund, Norwich City oder den VfB Stuttgart Tore, sondern für die Las Ligas Ladies, das Baller League-Team von Nationalspielerin Jule Brandt und der Kölner Bundesliga-Kickerin Selina Cerci.
Wir kennen es ja aus der Jugend, auch vom Bolzplatz her, wenn man einfach her. Ja, zwischen 3 gegen 3 bis 5 gegen 5 gespielt hat. Hier passiert was, hier passieren viele kleine Situationen auf engen Spielraum in kurzer Zeit. Das macht einfach Spaß, glaube ich, auch für den neutralen Zuschauer einfach zuzuschauen, weil es Action ist und so muss Fußball einfach sein.
Die Spieler sehen sich meist nur an den Spieltagen. Alle 12 Mannschaften haben prominente Teammanagerinnen und Manager. Die kommen teils aus dem Fußballbereich wie Kevin Prince Boateng oder Hans Sapai. Hier tummeln sich aber auch Entertainer und Influencerinnen, der Comedian Felix Lobrecht zum Beispiel, der Rapper Contra K oder Videospielstreamer Montana Black. Oder der selbsternannte König des Internets Jens Knossi Knossalla. Er hat gemeinsam mit dem ehemaligen Fußballprofi Max Kruse das Team Hollywood United unter seine Fittiche genommen.
Die Baller League ist ein unglaublich tolles Projekt. Es ist viel dynamischer. Kleinere Felder, schnell, es ist aufregend, es ist pure Emotion. Das gibt es einfach nirgends. Also es ist hautnah dabei sein für die Zuschauer. Und auch das Gefühl, im Stream mit Chat das Ganze zu verfolgen, gibt einem ein neues interaktives Erlebnis. Man ist einfach näher dran.
Hier werde die wahre Magie des Fußballs gelebt, werben die Veranstalter. Von einer neuen Ära des Fußballs ist die Rede. Das Format richtet sich an ein junges, digital- und webaffines Publikum. Verfolgen lassen sich die Spieltage der Baller League über die Streaming-Plattformen Twitch und Join. Das Topspiel des Tages auch beim Privatsender Pro7 Max. Aber Fußball wird hier eher häppchenweise serviert. Die Unterhaltung und die Inszenierungen der Entertainer neben dem Spielfeld sind mindestens ebenso wichtig. Ellenlange, oft nichtssagende Interviews und immer wieder Werbung, bis dann endlich doch noch gekickt wird. Dann ist das Tempo durchaus hoch auf den kleinen Hallenplätzen. Es ist ständig Action und es fallen in der Regel mehr Tore. Das spielerische Niveau ist überschaubar, aber die Organisatoren haben sich ein paar spannende Überraschungsmomente ausgedacht.
Diese Special-Regel mit Game Changer und mit den Galaxy Minutes, die auch nochmal einen Kick in das Spiel bringen. Aber es kann alles passieren. Und das haben wir beim Fußball nicht.
Die Baller League ist unabhängig von den großen Fußballverbänden DFB, FIFA und UEFA und kann sich deshalb ihre eigenen Regeln basteln.
Okay, Leute, der Baller League Game Changer bringt der Bassligas Ladies wieder rein. Wir schauen, was es wird, wie die nächsten 3 Minuten gespielt werden.
Dazu gehören etwa die sogenannten Game Changer, 3 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit, und die Galaxy Minutes 3 Minuten vor Spielende. Das Match wird unterbrochen und ein virtuelles Glücksrad wählt aus, wie die Halbzeit zu Ende gespielt wird. Beispielsweise per One-Touch. Der Ball darf in der gegnerischen Hälfte nur noch einmal berührt werden.
Und das lieben wir. Three-Play heißt es die nächsten 3 Minuten. 3 gegen 3, letzter Mann packt an. Der Torwart kann ausgewechselt werden. Beide Teams bitte zügig wieder bereit machen. Wir pfeifen wieder an. Kein Abseits in diesem Spielmodus.
Oder die Shot Clock, die die Zeit für einen Torschuss begrenzt. Oder die Fast-Forward-Regel. Nach dem Eintritt in die gegnerische Hälfte darf das angreifende Team nicht mehr zurück in die eigene Hälfte. Recht gewitzte Sonderregeln, die dem Spiel eine überraschende Wende geben können.
Beide Teams bitte bereit machen, Calcio Berlin, Mitte vom Feld.
Unter anderem mit einer großen Internet-Jobbörse, einem Handyhersteller oder einem Mobilfunkanbieter konnte die Baller League große Hauptsponsoren gewinnen. Daniel Donaldson aus der Geschäftsführung zieht eine rundum positive Bilanz der ersten Saison.
Wir sind happy, unsere Zahlen sind sensationell. Wenn man sich die Concurrent Viewers anguckt auf Twitch, sind wir der größte Channel in Deutschland. Global sind wir immer so zwischen 4 und 5 gerankt. Wenn man jetzt zum Beispiel unsere Streams auf Twitch anguckt, da sieht man halt, dass wir halt regelmäßig 2,5 Millionen VODs haben. Wir haben super gute Reichweiten auf Pro7 Max und ich glaube, das spricht schon für sich in der ersten Saison.
Sieger der ersten Baller League wurde Street United, das Team von Lukas Podolski und der Schweizer Ex-Nationalspielerin Alicia Lehmann. Aber Grund zum Feiern hat die gesamte neue Hallenliga. Sie scheint ein anderes Publikum anzusprechen als der klassische Fußball, meint Geschäftsführer Donaldson.
Das Entertainment ist einfach cool, weil man somit natürlich auch dem Fußball wiederum noch mal eine andere Zielgruppe eröffnen kann oder auch nachhaltig die jüngere Zielgruppe erreicht.
Eine weitere, recht neue Fußballentwicklung begeistert eher Menschen, die vielfach lange und leidenschaftlich Fußball gespielt haben, aber ihren Lieblingssport aus körperlichen Gründen aufgeben mussten. Walking Football. Fußball im Gehen. Auf Schalke, im Schatten der Arena, dem großen Stadion der Profis, treffen sich zweimal in der Woche eine Gruppe Männer und Frauen. Alle sind Schalke-Fans und im Alter zwischen 50 und 80 Jahren. Franco Busco und Lars Faracci sind schon seit längerem dabei.
Das macht auch einen Höllenspaß. Wir sind ja jenseits der 60 und für uns gab es ja eigentlich gar keine Plattform. Wir haben schon gesagt, wir setzen uns jetzt aufs alte Eisen sozusagen und warten unsere Zeit ab. Aber durch Walking-Fußball hat man, glaube ich, einen neuen Lebenselixier bekommen sozusagen.
Ich spiele das hier seit gut 4 Jahren. Zum Walking Football bin ich gekommen, eigentlich nur deshalb, weil ich seit zwölf Jahren eine künstliche Hüfte. Und seitdem ist Rennen absolut obsolet, also ist nicht gewünscht, nicht erlaubt, sagt der Arzt. Jetzt bin ich 57. Ja, und das ist so mein Antrieb, weil auch das körperlose Spiel mir entgegenkommt natürlich. Und ja, macht halt riesen Spaß.
Die Schalker Walking Footballer spielen in einer Kunstrasenhalle. Das Spielfeld ist weniger als halb so groß wie ein reguläres Fußballfeld. Die Tore sind 1 Meter hoch und 3 Meter breit. Es gibt keinen Torwart und kein Abseits. Gespielt wird mit einem normalen Fußball, der aber nur bis Hüfthöhe geschossen werden darf. Kopfbälle also ausgeschlossen. Grätschen, Foulspiel sowie harter Körperkontakt sind verboten. Meist wird 6 gegen 6 gekickt. Und natürlich kein Laufen und Rennen. Nur gehen, was den ehemaligen Fußballern am schwersten fällt. Bei Jörg Seveneik machten die kaputten Knie irgendwann ein weiteres Fußballspielen unmöglich. Der 61-jährige Journalist gehörte zum Stadionsprecherteam von Schalke 04.
Ich hatte 10 Jahre nichts gemacht, ich hatte keinen Ball am Fuß. Ich habe davon fantasiert, überhaupt nur einen Pass über 5 Meter mit der Innenseite zu spielen, weil ich den Ball so vermisst habe. Und dann hat irgendeiner gesagt, da gibt es jetzt Walking Football, komm doch mal mit. Und so ein Spiel, man denkt ja nur gehen, ne? Da passiert nichts, aber auf der Uhr habe ich mindestens 5-6 Kilometer nach dem Training und dann nach einem Turniertag auch mal 8. Und wenn du siehst, dass Fußballer, also Profis im Spiel 10, 12 machen, ne, dann weißt du, bist du schon ein bisschen unterwegs. Und ja, habe 15 Kilo abgenommen und bin wieder so fit wie vor 20 Jahren. Ich habe die Beziehung zu meinem Körper wieder entdeckt, ne, was der noch leisten kann.
Schalke, VfL Wolfsburg und Werder Bremen waren die ersten Vereine in Deutschland, die G-Fußball anboten. In den Fußball-Landesverbänden gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die DFB-Zentrale kümmert sich erst seit kurzem um Walking Football. Dort legt man das Hauptaugenmerk auf den Gesundheitsaspekt. Meisterschaften oder gar Nationalteams, wie etwa in England, möchte der Dachverband auf gar keinen Fall organisieren. Mit Walking Football sollen Vereine vor allem neue Mitglieder anlocken und passive reaktivieren. Eine gezielte finanzielle Förderung sieht der DFB nicht vor. Ob das die zahlreichen, auch wettbewerbsorientierten Vereine zufriedenstellt, bleibt abzuwarten. Doch die G-Fußballbewegung wächst. In Deutschland spielten 2023 nach DFB-Schätzungen etwa 500 Mannschaften und gut 5000 aktive G-Fußballerinnen und Fußballer. Seinen Ursprung hat G-Fußball in England. Dort wird Walking Football seit 2011 gespielt. Anders als in Deutschland und den Benelux-Ländern, mit Torwart und mit einem entsprechend größeren Tor. Auf der Insel sind inzwischen weit über 1000 Clubs und 200.000 Spielerinnen und Spieler aktiv. Gekickt wird teils just for fun, aber großteils auch sehr ambitioniert in organisierten Ligen. Es gibt sogar 8 Nationalteams. 3 für Frauen ab 40 bis über 60 Jahre und 5 für Männer zwischen 50 und 75 Jahren. Demnächst soll eine für über 80-Jährige hinzukommen. Entwickelt wurde die Idee eines altersgerechten Fußballspiels in Chesterfield von John Crute. Der 60-Jährige ist in Personalunion Geschäftsführer des Fußball-Fünftligisten FC Chesterfield und des Chesterfield Community Trust, eine Art kommunaler Stiftung, die hinter dem Verein steht. Als es 2010 Projektgelder gab, um ältere Menschen ab 50 Jahren zu aktivieren und zusammenzubringen, hatte Crute die Idee des Walking Football.
I thought to myself, well, football is good for engaging. That's what we are known for as a sporting charity.
Ich dachte mir, Fußball ist doch ideal, um Leute zusammenzubringen. Und da Ältere nicht mehr rennen können, warum nicht einfach im Gehen spielen? Grätschen ist ebenfalls ein Problem, genauso Kopfbälle, also streichen. Schließlich hatte ich ein altersgerechtes Regelgerüst.
Seither erfährt der junge Seniorensport Zulauf ohne Ende, nicht nur in England oder Deutschland. Weltweit wird mittlerweile in über 60 Ländern im Gehen gekickt. Einen großen Beitrag dazu leistete die gemeinnützige englische Walking Football Association, WFA. Der pensionierte Lehrer Stuart Langworthy gehört dort zum Vorstand.
Wir haben in etwa 35 Ländern Aufbau- und Entwicklungshilfe für Walking Football geleistet. Wir haben zum Beispiel Schiedsrichter ausgebildet, mit Ausrüstungen geholfen und mit Leitlinien zum Spiel. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal nach Ruanda, Malaysia oder Singapur reisen würde, um die Fortentwicklung dieses Spiels voranzutreiben. Das ist wirklich verrückt.
It's crazy, really.
Fußball im Gehen ist nicht nur ein Gesundheitssport für ältere Menschen. Es funktioniert auch als Reha- und Inklusionssport, mitunter auch für Jüngere. Inzwischen gibt es zahlreiche Angebote für Menschen mit Behinderung. Sogar 2 Nationalteams für an Parkinson Erkrankte. Wie groß der Nutzen von Walking Football in vielen gesellschaftlichen Bereichen ist, zeigen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre. Christiane Wilke vom Institut für bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln kennt die Arbeiten.
Die beschäftigen sich primär tatsächlich mit der gesundheitlichen Auswirkung auf unterschiedliche Zielgruppen, wie Ältere, Personen mit Diabetes, Personen mit Geistigbehinderungen beispielsweise, Personen mit emotional-sozialen Störungen. Also es gibt eine recht umfangreiche Studienlage zu Walking Football.
Alle Arbeiten belegen, Gehfußball ist der ideale Gesundheitssport. Die große Popularität von Fußball erleichtert den Zugang. Und da man nur gehen darf, lässt sich Walking Football besonders gut dosieren und steuern. Zudem können die Regeln flexibel auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen angepasst werden. Christiane Wilke betont aber auch die Bedeutung der psychosozialen Aspekte.
Ich würde psychisch und sozial da tatsächlich in einem Atemzug nennen. Also mehr als nur Sport in der Gruppe, sondern tatsächlich Sport in einem Team, wo man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das hat eine ganz hohe psychosoziale Komponente. Dadurch, finde ich, hat es ein ganz hohes Potenzial. Sowohl inhaltlich, wegen der Belastungssteuerung und Belastung auf Herz-Kreislauf und auch auf dem Bewegungsapparat auf der einen Seite, als aber auch psychosozial, weil ein Mannschaftssport doch noch mehr bindet als eine Individualsportart, wo dann egal ist, ob ich heute mal bei der Gymnastik mitmache oder nicht.
Walking Football ermöglicht also körperlich angeschlagenen Ex-Kickern, Älteren oder Behinderten das Fußballspielen.
Das zieht sich inzwischen ja von Norddeutschland bis runter nach Süddeutschland und in der ganzen Republik wird eigentlich schon Walking Football gespielt.
Die Baller League will Bolzplatzscham internettauglich machen.
Das gibt es einfach nirgends. Und auch das Gefühl im Stream mit Chat das Ganze zu verfolgen, gibt einem ein neues interaktives Erlebnis.
Und das DFB-Jugendkonzept setzt auf altersgerechte Spielformen für mehr Spaß und mehr Kreativität im Fußball.
Es scheint den Kindern sehr viel Spaß zu machen. Die setzen das auch recht gut um. Und ich glaube, das ist angemessen auf jeden Fall für die Kinder.
Der Fußball dreht sich weiter.
Das Wissen.
Erfindet sich der Fußball neu? Von Eduard Hoffmann. Sprecherin Brigitte Urhausen, Redaktion Martin Gramlich, Regie Andrea Leclerc.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.